Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Die Leipziger Buchmesse konnte erstmals nach 3 Jahren wieder in Präsenz stattfinden. Deutschlandfunk Kultur war nicht nur mit einer eigenen Bühne und zahlreichen Live-Veranstaltungen vor Ort, sondern hat auch in Kooperation mit dem ZDF Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, über ihre aktuellen Bücher zu sprechen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Etwa über Welterklärer, über Väter, Verschwörungstheoretiker und Vergangenheit. Unter dieser Überschrift hat Christine Watti im Bücherfrühling mit Antonia Baum und dem österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz gesprochen. Sie hören eine leicht gekürzte Aufzeichnung der Veranstaltung.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem ZDF. Sie werden uns während der Messetage hier jeden Tag eine Stunde lang auf dieser Bühne erleben. Das ganze Gespräch wird natürlich auch im Deutschlandfunk Kultur nochmal zum Nachhören erhältlich sein. Und die Idee ist es, hier an dieser Stelle größere, weitere Gespräche mit Schriftstellern, Schriftstellerinnen zu führen, die möglicherweise sogar hoffentlich miteinander ins Gespräch kommen, obwohl sonst nur beide Bücher einigermaßen still nebeneinander im Buchhandel vor sich hin liegen. In dieser Stunde sind es die Schriftstellerin und Journalistin Antonia Baum zusammen mit ihrem Roman Siegfried. Herzlich willkommen, Antonia Baum. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Muss ich kurz sagen, die Bücher stehen gar nicht hier, die müssen Sie sich jetzt vorstellen. Oder wir können es mal kurz zeigen. Genau. Das eine Buch ist natürlich hier. Das ist Siegfried von Antonia Baum. Merken Sie sich dieses Buch. Und das zweite Buch ist von Clemens J. Setz. Ich sag mal das J dazu an dieser Stelle. Monde vor der Landung, Georg Büchner Preisträger. Ob er vielleicht auch mal Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse ist, das wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen, Clemens J. Setz, dass Sie da sind. Wir haben diese Stunde unter die große Überschrift gestellt, Welterklärer, Väter, Verschwörungsmythen und Vergangenheit. Und in diesem Gespräch schauen wir einerseits mit Clemens Setz in die Welt eines Verschwörungstheoretikers. Ich glaube, der Begriff stimmt nicht ganz, da kommen wir aber gleich drauf. Und versuchen, deren Ursprung und Überzeugung nachzuvollziehen, ebenso wie die Faszination an Theorien über die Welt, wie wir leben, was eigentlich wahr ist, was nicht wahr ist. Und das versuchen wir zusammen mit Peter Bender, das ist der Protagonist des Buches Monde vor der Landung, auf dessen Spuren, es ist eine historische Figur, sich Setz gemacht hat. Und Peter Bender ist überzeugt davon, mit Hilfe der Hohlwelttheorie die Welt erklären zu können, sich und auch allen anderen. Und dann haben wir noch einen anderen Welterklärer hier auf unserem kleinen Podium. Das ist, so würde ich ihn zumindest benennen, der Stiefvater in Antonia Baums neuem Roman Siegfried, der seiner Tochter ein Orientierungspunkt ist und bis in ihr erwachsenes Leben ihre Beziehung hinein reinwirkt. Und er scheint so ein bisschen die gesamte Aufstiegs- und Leistungsparameter der BRD in sich zu tragen, als Nachkriegskind, als Patriarch, als geliebter Sohn, wobei das mit der Liebe müssen wir gleich nochmal analysieren, als Fremdgeher und trotzdem als eine Art von Leuchtturmfigur. Ich bin mal gespannt, wie wir in diesem Gespräch genau diese beiden vielleicht erstmal total unterschiedlich anmutenden Protagonisten unter einen Hut bringen. Chronologisch auf jeden Fall, wenn man sie so weitererzählen würde, folgen sie aufeinander. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, habe ich noch ein kleines Geschenk habe ich dabei. Und zwar habe ich mir überlegt, welche Kleinigkeit würde denn die jeweiligen Protagonisten erfreuen aus ihren Büchern. Und da habe ich was mitgebracht, das jetzt auf die Bühne kommt, überraschenderweise. Ich dachte mir, mal sehen, ob beide verstehen, worum es geht. Ich würde sagen, diese Gummibärchen könnten eventuell Siegfried oder auch der Ich-Erzählerin gefallen, weil sie aus so einer BRD-Perspektive kommt und Antonia Baum nickt schon. Gummibärchen, Sofa, Sofatisch, wie könnte das zusammenpassen?
Sie meinen, Quatsch, nee, du, ne?
Wir können Sie sagen.
Okay, ja gut.
Das ist auch ein Satz.
Also, liebe Christine, wie jetzt die Gummibärchen zu der Ich-Erzählerin passen.
Der Ich-Erzählerin oder der Geschichte der Ich-Erzählerin,
so, ja,
diesem ganzen BRD-Kontext, ja, und all dem.
Genau, es ist eben diese BRD-Welt, zu der das passen würde. Also diese Zeit, in der man Haribo immer zu Hause hatte und gekauft hat. Also ihr würden die, glaube ich, gefallen, aber ich glaube Siegfried nicht so sehr.
Ja, ich dachte auch noch, ich hatte dieses Wetten, das Motiv total im Kopf.
Ja.
Ich dachte, okay,
ja, ja, stimmt.
Wetten, das schauen. Und da ist doch auch immer dieses Sofa gewesen mit diesen Gummibärchen vor Thomas Gottschalk und diesen ganzen Prominenten. Und dann muss sie natürlich auch noch eine kleine Süßigkeit für den Peter Bender finden. Und das ist ja ein bisschen schwierig. Ich kann nur schon mal sagen, das hier ist vielleicht eine alternative Süßigkeit. Also es ist zumindest aus einem Laden, der draufschreibt auf die Produkte, es ist vegan und es ist ohne Zucker und alles Mögliche. Und vor allem heißen diese Süßigkeiten Planeten. Das fand ich eigentlich ganz passend. Ja. Hätte Peter Bender sich gefreut?
Ich glaube, er hat sich über die meiste Aufmerksamkeit gefreut, auch über die negative. Also es ist gefreut, aber gehungert danach, ja. Und es ist lustig, wenn das Planeten sind, denn in seinem Weltbild, seiner kosmologischen Idee, waren die Planeten tatsächlich viel, viel kleiner, als sie in der herkömmlichen Physik oder Astronomie gemessen werden. Die Sonne ist sehr, sehr klein und dann die anderen sind auch ziemlich apfelgroß oder so. Also es ist eigentlich lustig, wenn Planeten auf einmal so klein sind. Ja, für ihn war nämlich... Waren Planeten wirklich winzig klein, so klein, wie sie am Himmel durch ein Fernrohr erscheinen?
Ja, jetzt sind sie hier bei uns auf dem Tisch und man kann sie sogar aufessen. Also falls jemand zufälligerweise Lust hat auf Gummibärchen oder Planeten, jetzt leider nicht das Publikum, aber Sie beide, greifen Sie bitte zu. Okay. So, das war der Einstieg, um jetzt uns vielleicht mal am Anfang wirklich den Büchern und den beiden Protagonisten, die wir jetzt hier schon so ausgestellt haben, zu nähern. Antonia Baume, beginnt mal mit dem Siegfried. Ich habe den so ein bisschen skizzenhaft gerade schon vorgestellt und dem alles Mögliche dran geklebt, was ich so darin gelesen habe. Wie würden Sie denn sagen, wer ist denn dieser Siegfried? Was ist das für ein Typ?
Na, genau, Sie haben den ja schon so ein bisschen beschrieben. Es ist so ein westdeutscher Patriarch, großbürgerlicher Herkunft, irgendwie Villa und großes Latinum und... Er ist von einer Mutter großgezogen worden, die super brutal ist, während der Nazizeit sozialisiert. Und genau, das sind so, würde ich sagen, die Eckdaten. Und der Blick von dieser Mutter ist eben immer auf Siegfried. Er ist es gewohnt, dass alle Blicke auf ihm liegen und dass er sozusagen das Zentrum der Welt ist. Was mich auch tatsächlich an den Herrn Bender denken lassen ließ. Genau. Und das ist Siegfried in vielleicht ein paar Sätzen, aber es fehlt natürlich noch sehr viel.
Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die Ihnen oft gestellt wird, weil das ist interessant, man redet sofort über den Siegfried, steht ja auch auf dem Titel und so weiter und gleichzeitig aber beginnt das Buch natürlich mit der Ich-Erzählerin, das ist seine Stieftochter, die sich in der Lebenskrise befindet, das muss man vielleicht dazu noch wissen. Sie hat ihren Freund betrogen, ihr ganzes Weltbild wackelt an ganz vielen Stellen und sie will sich erstmal am Ende... Nein, ich muss den Satz anders formulieren. Sie fährt in die Psychiatrie. So, was sie dann genau da tut und was sie genau da denkt, da kommen wir ein bisschen drauf. Und es ist total interessant, weil man am Anfang immer denkt, aber es ist eine erwachsene Person mit Kind, mit Freund. Aber dieser Siegfried hat einen totalen Einfluss auf alles. Was hat er mit ihrer Krise zu tun, wenn man das so in kurz mal zusammenfassen kann?
Das kann ich natürlich eigentlich überhaupt nicht. Kurz.
Lesen Sie das Buch.
Ja,
genau.
Aber es ist, dieser Siegfried ist ja so ein Symbol, eine Chiffre für eine bestimmte Ordnung, in der sie groß geworden ist. Und er ist sozusagen ein Prinzip. Und sie hat verstanden, wie wir alle oder viele von uns, dass dieses Prinzip, also dieses patriarchale, machtbasierte Prinzip, dass das so nicht mehr funktioniert. Es ist wie ein Motor, der eigentlich kaputt ist. Aber trotzdem ist es noch in ihrem System und es hört auch nicht auf. Also sie versucht damit irgendwie weiter zu laufen, hat verstanden, es geht eigentlich so nicht mehr und versucht sich ja davon auch einen anderen Weg zu gehen. Aber auch das scheitert total. Also es ist irgendwie der Versuch, sich da von ihm was anders zu machen, es gelingt ihr nicht.
Wie sehr ist eigentlich... Ich wollte fragen, wie sehr Siegfried beispielhaft für eine Generation oder eine bestimmte Herkunftsgruppe quasi steht. Und jetzt dachte ich gerade, eigentlich müsste man fragen, wie beispielhaft genau dieses Verhältnis Tochter, Stieftochter in diesem Fall und genau dieser Bezug zu dieser Art von Vaterfigur ist, weil es ist ja eine Geschichte, an die man aus ganz vielen Perspektiven anknüpfen kann. Sie ist sehr repräsentativ.
Also ich glaube, er ist auf jeden Fall repräsentativ für ein bestimmtes Prinzip, für einen Mann aus der Bundesrepublik Deutschland, ja, so eine genau, westdeutscher Prägung, so, das ist er. Und was sie betrifft, so ist es, glaube ich, so, dass, also gerade oder seit einer Weile passiert so eine krasse Umwälzung. Wir sagen jetzt alle, ja, dieses Patriarchat, das ist, davon verabschieden wir uns jetzt langsam und das ist alles schlecht und falsch und blöd, was natürlich auch stimmt. Aber dazu gehört ja auch ein Schmerz und der Verlust einer Autorität, an der man sich vorher orientieren konnte. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, von dem dieses Buch auch erzählt. Also so, die weiß ja nicht mehr, wo oben und unten ist, einfach.
Um mal kurz überzuswitchen zu dem Peter Bender. Wir machen hier ganz große Sprünge, aber das ist der Sinn. Und wir werden kleine Übereinstimmungen hoffentlich finden. Peter Bender ist auch am Ende beispielhaft, vielleicht nicht für eine Generation, aber vielleicht auch so ein bisschen, kommen wir gleich drauf. Er ist eine historische Figur, habe ich schon gerade gesagt. Es gab ihn also, er war Schriftsteller, Anhänger der Hohlwelttheorie. Sie müssen es immer so oft erklären. Wollen Sie es in einem Satz nochmal sagen, was die Hohlwelttheorie ist? Sagen Sie gerne.
Sehr gerne. Es ist die Idee, dass wir Menschen nicht auf einer Kugel, also Planetoid, leben, sondern im Innern einer Kugel. Also wenn es jetzt da weitergeht, ist der Horizont konkav, wölbt sich nach oben und es gibt nur dieses Innere. Da ist die Sonne in der Mitte und außerhalb dieses Erdenrunds ist nichts.
Es ist
unvorstellbar.
Richtig kapiert habe ich es erst, ehrlich gesagt, an der Stelle, wo Peter Bender im Buch davon erzählt, dass alle Kirchtürme und alle Türme logischerweise seiner Meinung nach ja ins Innere zeigen.
Ja, dann erst aufeinander. Wurde mir dieses,
genau,
ja,
genau.
Diese Stacheln so im Inneren, ja, genau.
Ja. Kriegsüberlebender, kann man sagen, war im Ersten Weltkrieg als Soldat, hat grauenhafte Dinge erlebt. Sie erzählen seine Geschichte, hier und da taucht im Buch aber auch historisches Material auf, aber sie erzählen ihn auch als eine Romanfigur, ausgestattet mit einem Charakter, den ich fast mal manchmal als so freundlich, kindlich, alles hinterfragend beschreiben würde.
Ja.
Und deswegen auch an Sie als erste Frage, so, wir haben jetzt gehört, wer Siegfried ist, wer ist denn Peter Bender, wie würden Sie den charakterisieren oder wie haben Sie ihn dargestellt? Was ist das für ein Typ?
Ich glaube, man wird ja Schriftsteller, weil man nicht gut ist im Zusammenfassen, sich kurz fassen. Das ist
ich weiß schon. Ich kann Sie dann ja unterbrechen.
Ja, ich werde es versuchen. Es ist ein Mensch, der nichts machen konnte ohne Theorie, die er sich aber selbst zimmern musste jedes Mal. Also wenn man sich jetzt so, man verliebt sich, man hat Kinder und ist verheiratet, braucht es da einen theoretischen Überbau und ein Gebäude von mystischer Verschmelzung der geschlechtlichen Polaritäten und so weiter. Man geht auf der Erde spazieren und schaut sich die Sonne an. Auch das kann man nicht machen ohne einen genauen theoretischen Überbau. Und er war tatsächlich schon repräsentativ für eine Generation, nämlich für die jungen Männer, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, mit vollkommen neuen Arten der Zerstörung.
Mhm.
Nicht nur der Zerstörung von Landschaften und Kriegsmaterial, sondern auch von Neurologie, also da, wo es seltsame neue Symptome gab oder Syndrome, die Kriegsneurose, wo Leute nicht mehr gerade gehen konnten, nicht mehr so erschütternde Dinge liest man da. Ein junger Soldat konnte nur noch einatmend schreien, nicht mehr ausatmend. Also so ganz seltsame Glitches oder so gespenstische Veränderungen in der Wirklichkeit. Und da kam der raus und das hat ihn sicher sein Leben und seine Trostbedürftigkeit irgendwie geprägt.
Ja, ich habe gerade überlegt, weil natürlich wäre das so einfach zu sagen und genau auf diese Ereignisse, denen er im Ersten Weltkrieg ausgesetzt war, ist dann die Suche nach einer neuen Ordnung die Reaktion. Aber das war ja auch schon vorher da. Das ist nicht erst gekommen als, weiß ich nicht, wie sagt man, posttraumatisches Belastungssyndrom und den Versuch dann aus allem auszusteigen. Der war schon nicht einverstanden mit der Welt, wie sie ihm angeboten wurde oder in den Erklärungen.
Ja, so wie wir alle eigentlich, zumindest in der Pubertät. Und manche kommen da nicht mehr raus.
Ja, man kann übrigens, das nur so als Bemerkung, wenn man dieses Buch liest, man kommt ziemlich schnell rein, finde ich, in diese Denkart von Peter Bender, zumindest in den Teil, ständig sich auch Dinge zu fragen. Das meinte ich vorhin mit dem, dass er auf eine Art ja auch, wie gesagt, also er ist nicht manisch besessen von seiner Idee oder wütend, sondern er ist auch manchmal, er fragt sich die ganze Zeit Dinge und das finde ich ganz interessant an ihm, so erschien er mir zumindest.
Aha. Ja, er hat auf mich schon, zumindest aus den historischen Dokumenten, schon manchmal besessen gewirkt, verzweifelt festhaltend an diesen Theorien. Es hatte dann aber auch mit bestimmten dramatischen Situationen zu tun, in denen er war, so gegen Ende des Lebens versucht er noch irgendwie vielleicht zu emigrieren und seine Familie zu retten, aber das ging auch nicht mehr. Oder wo er da im Gefängnis ist zum Beispiel, auch in der Psychiatrie, sind lauter so Momente, wo man keine Macht hat, sehr ohnmächtig. Und da hat er schon ein Feuer mit seiner, dass er da in sein Alternativ-Gedankengebäude schickt immer wieder. Aber wie war die Charakterisierung? Freundlich, sich Fragen stellend?
Oder? Ja, genau. Also das stimmt schon. Natürlich, das ist alles extrem. Also das sind jetzt nur so Eindrücke von dem Leben des Peter Benders, die wir so rausgreifen. Und natürlich, genau, es ist auch ganz viel Tragik dabei. Und natürlich tatsächlich Psychiatrieaufenthalt, Gefängnisaufenthalt. Aber so als Wesenszug erschien mir das immer so durchzublitzen in nur kleinen Alltagsbegebenheiten, in denen sich Bender ständig fragt, wieso es so ist und ob es anders sein könnte.
Ja, möglicherweise ist das der ständig nebenher laufende Motor von den Leuten, die wir dann heute als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Damals natürlich nicht, den Begriff gibt es erst seit späten 60er Jahren, glaube ich.
Ja, aber der fragt sich ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen, aber versteht irgendwie dabei total wenig von der Welt.
Ja, vielleicht, ja, es kann sein, es stimmt, ja. Es ist natürlich für eine Romanfigur, fand ich das immer beim Recherchieren interessant, wenn man merkt, wie viel jemand ausblendet. Das ist immer sehr dankbar. Dann kann man da irgendwie, also das fand ich sehr attraktiv zumindest. Also das schreibt sich gut, finde ich. Das klingt ein bisschen vampirisch und kalt, aber so ist er mir entgegengetreten in den Dokumenten. Jemand, der wirklich oft viel ausblendet und dann eben diese messerscharfe Ausschließlichkeit hat. Das hat da auch gemeinsam mit so manchen künstlerischeren, also berühmteren künstlerischen Menschen. Bertolt Brecht zum Beispiel war auch so jemand, der alles ausgeblendet hat und eine Sache so laserscharf anfokussiert hat. Und diese Leute haben immer dann so in der späteren Betrachtung etwas Lächerliches und auch irgendwie was Heroisches, weil sie eben so glühend auf eine Sache waren. Und Mischung von Lächerlichem und Heldenhaften finde ich immer sehr.
Es liegt eng beieinander.
Vielleicht. Ja, genau. Es macht mir auch das Herz auf beim Schreiben. Da fühle ich was. Fühle ich viele mögliche Verbindungspunkte. Ja, vielleicht bin ich selber sehr lächerlich und wäre gern heroisch oder so irgendwie. Also, ja.
Ja, was er ausblendet, und nur um das zu ergänzen, was Sie gesagt haben, ist ja das Erstarken des Nationalsozialismus um ihn herum, auch um seine jüdische Frau, die plötzlich an gewisse Orte nicht mehr gehen kann, die Ärger kriegt an Stellen, die nicht mehr arbeiten gehen kann. Also all diese andere Verschwörungstheorie, die da außenrum entsteht, die blendet er aus, ne, auf eine Art. Also er kriegt da nicht den richtigen, also die Welle quasi, die von außen kommt in der realen Welt, ich weiß gar nicht, ob diese Begriffe stimmen, das ist ja was er nicht mitkriegt, während er mit seiner eigenen Theorie beschäftigt ist. Und da fand ich interessant, dass dieses Verschwörungstheorie-Wort, was ich jetzt vorhin auch verwendet habe, was auf ihn zu passen scheint, wenn man so allgemein über so Hohlwelttheorien und andere religiöse Anschauungen nachdenken oder sprechen möchte, dass das ja im krassen, schwächlichen Gegensatz zu dem steht, was in Wirklichkeit passiert ist.
Das war, ja, der Nationalsozialismus war eine Verschwörungstheorie, eine Geschichte über eine Verschwörung mächtiger Juden gegen das Volk, so wurde das ja geglaubt. Und dann muss man sich rächen an denen, die sich da so elitär verschwören. Das ist eine Verschwörungstheorie. Dagegen ist seine eigentlich relativ arm an Gegnern. Er evoziert gar nicht große, vielleicht eine gewisse, so ein Elitenhass ist da schon drin, oder eine Herablassung gegen die universitäre Welt zum Beispiel, die Wahrheit nicht einsehen will oder so. Aber eigentlich hatte er, glaube ich, nichts jetzt so Kampfbereites, wie es manche echten Verschwörungserzählungen haben, so wie so. Da gibt es mächtige Menschen, die entrechten dich, du musst dich wehren, du bist erwählt zum Abenteuer, du bist rein, du bist gut. Das alles fehlt eigentlich bei ihm. Aber ja, in jedem Gespräch ist er der Verschwörungstheoretiker. Was aber auch widerspiegelt, einfach den Sprachgebrauch des Wortes. Das ist gar nichts Schlimmes. Man kann es korrigieren und dann auf die Präzision hinweisen oder pochen. Aber das Wort bedeutet jetzt nicht immer Erzählung über eine echte Verschwörung, sondern heißt einfach nur etwas, was nicht mit der Wissenschaft, wie sie auf Schulen gelehrt wird, übereinstimmt. Oder es stimmt nicht damit überein, was staatliche Maßnahmen empfehlen. Ja. Und es ist ja okay, das Wort kann man auch so verwenden. Also insofern ist es dann schon Verschwörungstheoretiker. Ist nicht so schlimm. Schriftsteller und Schriftstellerinnen vielleicht auch neigen manchmal dazu, die Präzision da so hineinzupumpen. Das hat aber auch immer so ein bisschen was schulmeisterlich, jetzt muss man gar nicht, also muss ich gar nicht immer machen. Aber ich neige trotzdem dazu ein bisschen, ja.
Ja, Moderatorinnen freuen sich auch manchmal über Präzision und neue Worte, die sie lernen in Abgrenzung zu den viel benutzten. Man könnte ja ihre beiden Figuren total chronologisch erzählen. Man könnte sagen, erst war da Bender, dann kam Hilde, die Mutter von Siegfried. Also wenn man das so zeitmäßig erzählt, dann Siegfried und dann die Ich-Erzählerin. Und in beiden Romanen verbindet, also hat mich zumindest, jetzt habe ich sie auch hintereinander weggelesen und so auf der Idee mal zu gucken, was passiert, wenn wir sie zusammen befragen, dass sie beide eine ähnliche Art haben, über die Kriegssituation in den Familien zu berichten. Also ähnlich im Sinne von, das ist eben eine Situation, die erzählt werden muss. Hilde macht es in dem Fall von Antonia Baums Siegfried, also die Mutter von Siegfried, total krass, brutal, hart, erzählt sie, was sie im Lazarett erlebt hat, und damit liefert sie auch gleich die Erklärung, warum insgesamt relativ viel Lächerliches auf der Welt und warum man sich insgesamt mal ein bisschen zusammenreißen soll. Und bei Ihnen, Clemens Setz, ist diese ganze Kriegsdramatik aus dem Ersten Weltkrieg so, fand ich, auf eine Art beiläufig dargestellt, dass man die Absurdität so wahnsinnig spürt. Also das sind die krassesten, wenn ich mal dieses blöde Wort verwenden darf, die krassesten Szenen, die aufgeführt werden. Mhm. Aber die kommen so, wie als würden sie aus so einem Traum, albtraumhaften Szenario aus dem Kopf von Peter Bender entstanden sein. Und wenn man die aber genau liest, weiß man genauso wie auch bei dem, was Hilde erzählt, dass es wirklich passiert. Und man versteht, finde ich, bei ihnen beiden gleichermaßen so ein bisschen mehr, wie absurd das ist und wie geschädigt und verletzt diese Personen waren, die das am Ende überstanden haben. Wie sind Sie an diese Schilderung rangegangen?
Na, ich wollte vor allem sagen, es hatte ja wahrscheinlich damals auch einfach eine ziemliche Beiläufigkeit.
Ja, genau.
Also es hatte was Beiläufiges, und aber gleichzeitig etwas, was irgendwie nicht adäquat oder dem tatsächlichen Geschehen ist, entsprechend sprachlich gefasst werden kann. Und es ist ja einfach eine Strategie und auch eine recht naheliegende, dann auf diese Weise das irgendwie so ganz beiläufig runterzuerzählen, weil es ja eh niemals das wird fassen können, was es war. Und gleichzeitig müssen sich die Protagonistinnen dann vielleicht auch selber erzählen, es war gar nicht so schlimm. Mhm. Und übrigens, ich stehe hier noch und hab's geschafft.
Ja, aber gleichzeitig bei Hilde finde ich tatsächlich, also die dann eben aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt, stellt man dann erst fest, vielleicht haben wir die andere auch schon mal solchen Erzählungen gelauscht. Aber wenn sie mit dieser Härte erzählt werden, tragen sie auch gleich in sich, ich erzähl's dir jetzt, aber es ist auch egal und ich habe das auch überstanden und das ist höchstens, wie gesagt, der Code für mein restliches Leben, warum ich mich hier nicht so anstelle. Aber es erreicht natürlich die Person, der das erzählt wird, und auch da die Ich-Erzählerin, glaube ich, auch nur so, es wird so hindrapiert als Erzählung, aber es kann keine Emotion hervorrufen oder keine Empathie oder so. So ging mir das zumindest. Ich dachte, dass diese Erzählform der Härte ist schon auch symptomatisch natürlich für Familiengeschichten dieser Art und für das, was da passiert.
Ja, also eigentlich auch ein Schweigen,
genau,
auch wenn geredet wird.
Genau, genau so, ja. Wie war das für Sie, was für eine doofe Frage, Entschuldigung. Andere Frage, vielleicht genauso komisch, aber eine Entscheidung werden Sie ja auch treffen müssen in dem Moment, wo Sie genau auf diese Kriegssituationen schauen und überlegen, wie erzähle ich die. Und das fand ich schon, wie gesagt, eindrücklich, weil Sie nicht explizit, aber über den Umweg hatte ich den Eindruck, eben über Benders Blick darauf geschildert haben.
Ja, ich habe sehr lang gebraucht dafür, kann mich erinnern. Man versucht ja zuerst einmal so Hausaufgaben zu machen und wahnsinnig viel zu lesen und anzuschauen. Und dann hat man irgendwann mal viele so Koordinaten im Kopf, aber dann dauert es lang, also bis ich dann zu was komme, wo ich das dann imaginieren kann. Und es geht dann oft über Bilder, nicht ein Königsweg, aber so eine Pforte in das, in so eine, wie eine Kriegssituation, wenn man sie nicht selber erlebt hat, sind Anblicke, die es damals zum ersten Mal gab. Weil das ist etwas, wo man weiß, die Menschen damals haben sowas zum ersten Mal gesehen. Und ich jetzt auch im Recherchieren wusste nicht, dass so einen Anblick gibt auf der Welt. Da reichen wir uns über die Jahrhunderte die Hand kurz. Sind kurz eine von derselben Unschuld, ne? selben Zustand der Unschuld. Also es geht auf ganz kleine Sachen. Man sieht in einem Nebel, es ist Nebel und da sind die Kampfflieger und man sieht die kreiselnden Punkte der Maschinengewehre, diese sich drehenden, was irgendwie so was Zartes, Ephemeres hat im Himmel. Und das gab es sicher im Krieg davor nicht. Dass da das erste Mal auf der ganzen Welt ein Mensch sowas gesehen hat. Mhm. Nicht der allererste Mensch, aber einer der ersten. Oder, dass man überhaupt fliegt. Das gab es ja, Gebrüder Wright war 1906 oder irgendwas. Ich bin leider jetzt,
habe ich ja, nicht im Kopf. Das macht nichts, ich kann es auch kurz. Nicht. Das recherchieren wir
wenige,
nach.
Ein Jahrzehnt nur. Und dann gab es schon junge Männer, die einfach, da ist eine Fokker so und so und da steckst du ein und da fliegst du jetzt ohne große Ausbildung und machst du Fotos vom Frontverlauf oder schießt von da oben, wirfst irgendwas ab. Ist auch ganz neu. Mhm. Ich fand, es sind und so erste Bilder, gibt es wahnsinnig viele und die haben witzigerweise, weil sie so zeitlich verortet sind, was Zeitloses. Mhm. Ist ein bisschen ein paradoxes Mysterium, aber es ist was sehr Hilfreiches beim Schreiben von solchen für schwer geltenden Szenen. Also, oder wo man sagt, ah, das kann doch nicht funktionieren, jemand, der 1982 geboren ist, schreibt da eine Szene aus 1915, der war ja nicht dabei. Ne? Und so, oder aus den 40er Jahren, die Kartoffelknappheit in deutschen Städten, das kann man ja nicht, das geht ja nicht. Ja? Das stimmt, aber es gibt doch so Verbindungsschnüre über diese Dinge, die zum ersten Mal kommen. Und dieses zum ersten Mal gemacht werden, ist auch ein wiederkehrendes Leitmotiv in plötzlich sich um eine Gesellschaft oder langsam über ein Jahr verdichtende so politische, also ein Regime, das sich geschlossen, also schließt um eine Gesellschaft. Das sind auch immer plötzlich neue Verordnungen, neue das und so weiter, neue Gesetze, neue Verhaltensweisen. Und das ist dann zum Beispiel am Anfang der 30er Jahre. Also so über das läuft es. Über eher nicht so viel studieren, viel lernen, viel dann nachschreiben oder so, sondern eher über diese Psychologie der ersten Dinge.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein bisschen komisch, esoterisch klingt, aber so mache ich es. Oder habe ich es gemacht, ja. Mhm.
An was hat eigentlich, während der Bender sich für die Hohlwelttheorie entschieden hat, an was glaubt eigentlich Siegfried und damit auch die Ich-Erzählerin, das, was sich da so weiterträgt durch diese Familie? Kann man das beschreiben? Also was ist, also Leistung, Ordnung?
Ich glaube, das ist, was ich versucht habe, mit diesem Roman zu fassen. Und ich kann es schwer zusammenfassen, aber ich glaube, es vor allem, der weiß ja überhaupt nicht über sich Bescheid. Mhm. Also der kennt es ja überhaupt nicht mit sich aus. Es ist eher so ein intuitives, unbewusstes Ding. Also, und das ist vor allem er selbst. Und dass es wichtig ist, Macht zu haben und ohne das, auch ohne darüber Bescheid zu wissen. Also Macht ist ja auch ein Begriff, den man irgendwie erstmal füllen muss, beziehungsweise der wohl bedeutet, dass man andere Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Das ist Siegfried und das ist auch Hilde.
Ja.
So. Und aber es ist wirklich, es ist ein Prinzip, wofür der steht, aber woran er glaubt. Ich glaube an dieses Prinzip, ohne es zu kennen. Und auch ich kann es nicht in zwei Worten benennen.
Und die Ich-Erzählerin glaubt daran ja aber indirekt auch. Also das sind ja genau die Momente, also auch wenn man es nicht in einen Satz fassen kann, aber an irgendwas hält sie sich ja fest. Also an Siegfried als Figur, aber auch an dem, was er vorgelebt hat, dass sich dann wiederum in der Wut auf ihren Partner und so weiter äußert. Ja, aber
es sind irgendwie so diese Insignien dieser Macht. Also, weiß nicht, der Rasurbrand, die zusammengefaltete Zeitungsseite, also der Wirtschaftsteil, die Autoschlüssel, auf denen irgendwie BMW oder was weiß ich steht, das Parfum, der Stoff des Anzugs, das Telefon, das Beschäftigtsein, das immer arbeiten müssen. Es ist so ein bestimmter Weltzugang, der ist wie ein Stoff oder wie ein Gas oder irgend sowas. Und der ist irgendwie, legt sich so um alles drum. Und sie kapiert das ja selber. Also es ist schneller als sie selbst, der Glaube daran. Und sie denkt, okay, ich habe das alles verstanden und ich mache das jetzt anders. Ich suche mir einen Mann, wir machen das alles völlig anders. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht.
Ja. Ist natürlich bei der Frage, ich bin ja gerade drauf gestoßen in einem anderen Gespräch, was Sie geführt haben, Clemens Setz, und dann dachte ich auch wieder an den Siegfried und dachte, wie passt das denn jetzt zusammen? Was sind die eigentlich für Männer? Okay, mega breite, riesige Frage. Aber wir haben, der ist ein Proto-Feminist, kann man über Bender sagen. Was würde man über Siegfried, was das genau ist, da reden wir gleich nochmal drüber. Und der Siegfried ist einfach, der ist ja kein Anti-Feminist und vielleicht muss man nicht gleich diese Begriffe nehmen, aber der steht ja tatsächlich auch für genau diese hierarchische Macht in der Familie über seine Frau. Und da passieren schlimme Dinge, die ich jetzt nicht schon raus erzählen will, weil man das Buch unbedingt lesen sollte. Aber was hat er denn eigentlich für ein Verhältnis zu dieser krassen Mutter, die auch nicht einfach, weil ich habe vorhin ja gesagt, ein geliebter Sohn, weiß gar nicht genau, ob man das so unterschreiben kann. Es wird vielleicht so getan, aber so viel Wärme ist da ja nirgends, in keiner der Beziehungen.
Nee, gar nicht. Und das ist auch eine Übereinstimmung. Und ich würde sagen, die sind beide sehr, sehr, sehr alleine und sind darüber nicht so richtig orientiert, habe ich das Gefühl.
Ist der alleine, der Peter Bender?
Darf ich mir fällt noch was ein.
Ja, bitte.
Nur weil du gerade gesagt hast, er weiß etwas nicht bewusst, handelt aber ganz stark danach.
Vorbewusst,
genau, ja. Mich interessiert, also so handwerklich dann, wie schreibt man, also wie geht man dann als die Autorin einer solchen Figur? Also für mich sind ja, ich muss ein bisschen so ausholen und die Frage richtig stellen. Es gibt so einen schönen Ausspruch von Tolstoi, ich kann nicht wörtlich zitieren, wenn man die Hauptfigur eines Romans entweder mag oder nicht mag, ist beides falsch. Also der Autor, hätte gesagt nur der Autor, aber der Mensch, der es schreibt, hat beides nicht zu tun. Er muss es als was Drittes, ein dritter Zustand, nämlich so ein Mysterium, etwas, was man leuchtend, aber weder abwertet, sozusagen, oder ich glaube, es ist auch eine Todsünde, laut Tolstoi zumindest, dass man sagt, der weiß das nicht. Weil man nimmt ihm so ein bisschen die Unabhängigkeit von seinem Erschaffer. Vielleicht weiß er es geheim und so, vorbewusst. Ja. Gibt es da eine Veränderung in der Haltung oder überhaupt nur im Schreiben der Sätze oder im sich hinsetzen jeden Tag? So ein bisschen so eine nerdige, handwerkliche Frage.
Sehr gut.
Weil ich glaube, ich habe noch nie eine Figur geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, dem ist etwas, was ich weiß, nur vorbewusst. Und das hat mich jetzt interessiert, weil ich denke mir, ach schau, das ist ein großer, das kann ich nicht, glaube ich. Ich bin da blind auf der Stelle oder...
Aber wir sind doch, also mir wiederum fällt keine...
Universelleres vielleicht.
Mir fällt keine Figur ein, der bestimmte Dinge, also mir fällt das Gegenteil schwer.
Ja.
Also es sind doch, das hieß ja, dass die Leute alle, die das Personal sozusagen über sich Bescheid weiß und die wenigsten Leute wissen sich über sich Bescheid.
Also das stimmt, das ist unrealistisch.
Ja, den meisten Leuten,
aber sozusagen
und jeden Tag unterlaufen ständig irgendwelche Dinge.
Aber wenn es ein Hauptanliegen ist, also man kann das schon machen natürlich, aber wenn es ein Hauptanliegen des Textes ist, oder das ist dem nicht bewusst.
Ja, bei dem Siegfried
allgemein schon, aber
bei dem, der ist ja auch eigentlich gar nicht da, der ist ja abwesend, also der ist ja auch in diesem Buch eigentlich nicht zugegen. Er ist ein Prinzip, er ist ein Symbol, er ist ja, das Wichtigste an ihm ist ja, dass er nicht da ist. Und er wird ich habe ihn sehr beschrieben über seine Accessoires, über seinen, und eben vor allem eben über dieses Nicht-Dasein und die Abwesenheit von Kommunikation und Austausch und Kontakt. Ich habe das nie sozusagen ich habe nie seine Perspektive gewählt, sondern ihn immer von außen beschrieben. Ja, so wie ja auch von den Frauen um ihn herum immer auf ihn geguckt wird, während er gleichzeitig das Zentrum ist. Und so, das wiederum habe ich umgesetzt, formal, oder ich hoffe es zumindest.
Es ist auch interessant, wenn man sagt, jemand ist ein Prinzip. Das erinnert mich, ich habe mal alle Haruki Murakami-Romane nochmal gelesen, weil ich damals die Ehre hatte, eine kleine Rede auf ihn zu halten, als er einen Preis bekam in Berlin.
Aha.
Und der sagt das auch immer, der lässt das immer, in fast jedem Roman gibt es eine Figur, manchmal eine ganz kleine, manchmal eine ziemlich große Figur, die über sich sagt, ich bin kein Mensch, ich bin nur ein Prinzip. Und manchmal sagt er, ich bin eine Metapher. Und das sind immer die Mörder. Das sind immer die andere umbringen. Das habe ich lustig gefunden. Also die irgendwie sagen, ich bin ein Prinzip, sind immer die Mörder.
Aber das ist ja auch das Wichtige von diesem Siegfried, dass das ja etwas ist, ein Prinzip, ein System, was Zentrum von etwas ist, was sich aber nicht ohne weiteres fassen oder beschreiben lässt. Das heißt, es muss notwendigerweise die Perspektive von außen sein. Es lässt sich nicht aus sich heraus beschreiben. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, doch, das verstehe ich, ja.
Ich habe irgendwie als Letzte, ich finde, jetzt geht's eigentlich los, das Gespräch so richtig. Jetzt ist das Problem nur, dass es bald zu Ende sein muss. Und ich hatte als letzte Runde, fragen Sie sich doch nochmal gegenseitig meine Frage. Sie haben schon.
Okay.
Gibt es noch Frage, Antonia Baum, an Clemens Setz? Und zwar wirklich in Bezug auf, also vielleicht habe ich ja auch ein bisschen viel reininterpretiert in die Ähnlichkeit der Protagonisten oder dass es echt Parallelen gibt an vielen Stellen. Trotzdem aber finde ich, gibt's die? Ich sehe die. Es gab auch noch so viele zeitdiagnostische Fragen, die man auch in beiden stellen kann.
Sagen Sie doch mal.
Ja,
sagen Sie doch mal.
Also tatsächlich es gibt so eine zeitdiagnostische Ebene, die mich total interessiert daran, dass nämlich genau aus der Erzählung, wie Bender erzählt wird, wir natürlich über heute sprechen können. Wir können über Verschwörungstheoretiker heute sprechen. Das müssen Sie auch ständig machen, gerade aktuell. Man kann über...
Ja, das tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt.
Ja, aber andererseits irgendwie so, I'm asking for it auch wieder. Irgendwie so ein bisschen...
No, the Klappentext is asking for it. Also das Buch für mich schon auch, aber nicht so... Bam.
Ich finde es schade, aber I get it irgendwie, kann man sagen.
Ja. Ja, und genauso am...
Aber was wirklich so lustig ist, ist, es gibt viele so Leute haben mir schon gesagt, es gibt so einen Hunger, dass ein Autor mal, oder Autorin, ist egal, der möge mal einfach das einmal sagen, ja, ich liebe Querdenker total und dann, es gibt so einen Hunger, dass das einer mal endlich sagt.
Na, Sie wollen
dann könnte man den hassen und auch aber tausendfach interviewen.
Ja.
Dann wäre der größer als Stuckrad Barre und alles. Und diese Figur soll kreiert werden, unbedingt. Aber das, Gott sei Dank gleitet es an dem ab. Also ich gehe dann immer auf die Romanfigur und immer da. Und dann ist es immer diese Enttäuschung bei den Leuten. Also okay, er ist doch nicht dafür. Also ich dachte, das Buch ist eine Apologie des Querdenkertums. Schade, ne? Das finde ich lustig so an der ganzen Sache. Nicht, dass man mich dann erfragt und so mit Querdenker. Ich verstehe, warum, es ist okay. Und man kann
ich habe es extra nicht gefragt.
Nein, das ist ja voll okay.
Genau.
Aber ich finde diese Enttäuschung immer so putzig, weil ich verstehe auch, dass es diesen Hunger gibt. Es möge so einen Ernst Jünger geben, so, ne, der irgendwie jetzt da, dann kann man den so nehmen und hochhalten und das wäre einfach so eine dankbare Figur, aber die gibt es irgendwie nicht.
Mhm.
Selbst die irgendwie Sympathien haben für so Querdenker-Szene, sind nicht diese selbstbewussten rechten Figuren leider.
Mhm.
Ja. Leider, aber... Die Medien wollen die halt sehr gern sehen.
Und jetzt kriege ich hier so viele Zeichen die ganze Zeit.
Tut mir leid, Entschuldigung,
das habe ich auch gar nicht mehr ausgeführt, was ich da so für Parallelen sehe. Vielleicht war das auch ein bisschen so dick aufgetragen als Parallelen oder Vergleichbarkeiten. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen einfach, weil man zwei Geschichten hat von zwei Protagonisten, die in ihrer Zeit verortet sind und über die man viel erklären kann an Familienstrukturen, an gesellschaftlichen Anschädigungen, an Kriegssituationen. Und das fand ich aber interessant. Und ich finde, es hat geklappt, mit Ihnen beiden gleichzeitig zu sprechen. Ich bedanke mich sehr. Für die Aufmerksamkeit, das Interesse, für die Aufmerksamkeit hier. Und danke, Antonia Baum, Clemens Setz. Vielen Dank.
Sie hörten Christine Watti im Gespräch mit Antonia Baum und Clemens J. Setz. Welterklärer über Väter, Verschwörungstheoretiker und Vergangenheit hieß diese Veranstaltung, die im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattgefunden hat, als Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und dem ZDF. Sie hörten eine leicht gekürzte Version der Veranstaltung.